SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid zurück beim SHK-TV-Podcast. Wir versuchen mal wieder ein bisschen für euch die aktuellen Gegebenheiten aus der Branche aufzufassen. Man muss dazu sagen, wenn ihr den Podcast jetzt hört, wir haben in der letzten Woche aufgenommen, denn wir haben uns, ja, du hast es eben so schön gesagt, Nikolaus, ein historisches Datum rausgesucht. Heute ist der 29. Juli und der eine oder andere weiß es vielleicht. Die ersten Änderungen vom Gebäudemodernisierungsgesetz treten heute in Kraft.
Ja, das ist, nachdem man jetzt jahrelang gefühlt darüber gesprochen hat, schon fast ein historisches Datum. Und ja, wie gesagt, Herr Steinmeier, Bundespräsident, hat es unterschrieben. Damit ist es in Kraft. Und ob es so bleibt, ob es passiert, Entschuldigung, den gewissen kleinen Unterton, den sarkastischen Unterton, den die deutsche Umwelthilfe, die eine oder anderen erinnern sich noch daran, mit dem Diesel und so weiter in den Städten, die haben schon ihre Bedenken geäußert und kündigen an, dass sie eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz einlegen. Also ich sag mal, es gilt so lange, bis Gerichte geurteilt haben, so wie wir es schon gesagt hatten oder befürchtet haben. Ja, das ist der Vorreiter. Wahrscheinlich haben alle anderen darauf gewartet, die nicht ganz glücklich mit dieser Gesetzesvorlage waren und jetzt mit dem Gesetz, dass die gesagt haben, einer wird den Finger heben und dann schon mal versuchen zu erfahren übers Gericht, ob es so bleiben kann oder nicht.
Ja, man muss dazu sagen, die Umwelthilfe, die deutsche Umwelthilfe kritisiert da zum einen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes generell, zum anderen wird gesagt, dass Teile des Gesetzes durch den Bundesrat hätten gehen müssen, das heißt, da nochmal bestätigt werden müssen, wurden sie nicht. Wenn Teile davon durch den Bundesrat gehen, müsste das ganze Gesetz nochmal durch den Bundesrat gehen. Wie gesagt, das ist nicht passiert, da ist jetzt natürlich so ein bisschen der Kritikpunkt, aber höre ich da einen ermüdeten Unterton bei dir?
Ja, man könnte so sagen, könnte aber auch, wie der eine oder andere sich erinnert, letzte Woche hatten wir ja wieder weit über 30 Grad, auch hier im Rheinland natürlich. Und ich sage mal so, ja, so langsam macht es keinen Spaß mehr, darüber groß zu reden. Man hat ja die leise Hoffnung gehabt, jetzt ist es halt da, so wie es ist. Man findet sich damit ab in gewisser Weise, das Handwerk, glaube ich, brauchte oder will einfach nur Orientierung haben, eine gewisse Sicherheit in der Beratung, wie man da weiter vorgehen kann. Zu Details, ich sag mal, wer da wirklich schon im letzten Detail ist, den beglückwünsche ich hiermit, denn das ist immer noch die Herausforderung. Wir hatten ja angesprochen letzte Woche, dass es ja genügend Rechner schon gibt, die hier unterstützen. Aber auch da habe ich schon erfahren, sie ist nachjustiert und nachgeschärft worden, weil da immer noch zwei kleine Änderungen von der Politik gesagt worden sind. Also so gesehen, was man sagen kann, jetzt gilt einfach, es gibt nicht mehr die 65% erneuerbare Energienpflicht für neue Heizungen. Bestimmte Betriebsverbote sind aufgehoben für Heizkessel. Dann gibt es noch gewisse neue Regelungen für den Heizungstausch, Förderkulisse ausführlich besprochen, Biotreppe und Stromdirektheizung, da muss man sich da ein bisschen orientieren, wie da die Regeln sind. Und dann, ich sag mal, auch das, leider Wiederholung, bitte schaltet nicht ab, wenn ihr das jetzt zum wiederholten Mal hört, aber was Europa jetzt noch vorhat mit der EPPD, der Europäischen Gebäuderichtlinie, Richtung Anforderungen an Energieausweise, technische Anpassungen und so weiter. Das kommt 27, also 1. Januar 2027. Ja, ob da die Karten wie weit neu gemischt werden, welche Regelungen dann noch dazukommen, es bleibt ein Dauerthema. Und ja, ich will nicht leugnen, so langsam würde ich lieber über andere und schönere Dinge sprechen.
Dann machen wir das doch einfach. Schönere Dinge kann ich nicht versprechen, aber andere Dinge so ein bisschen zumindest.
Du willst nicht auf die Preise von der Tankstelle jetzt eingehen.
Die Sache ist, die Preise von der Tankstelle sind natürlich ein Thema, was alle beschäftigen. Ich meine, jetzt haben wir keine 17 Cent mehr, die uns zurückgegeben wurden. Dafür reicht das Geld ja anscheinend jetzt wieder nicht. Aber jetzt sehen ja alle, dass die Preise wieder steigen. Wir sind wieder bei 2,20, 2,30 irgendwie Liter Benzin, Liter Diesel. Was ich da interessant fand, und das ist ja dann wieder unser Thema irgendwo, Gas und Öl steigen natürlich auch. Und laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nutzen 56% in Deutschland, also 56% der Wohnungen auch noch Gas. Also ein ganzes Stück mehr als die Hälfte, muss man da sagen, weil auch die 6% machen am Gesamtwohnungsmarkt natürlich dann viel aus. 17% immer noch Heizöl, da hätte ich gedacht, dass die Zahl mittlerweile ein bisschen niedriger ist. Und ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen angeguckt, wie sich der Ölpreis in den letzten Jahren entwickelt hat. Und auch da muss man sagen, das ist alles so stark angestiegen in den letzten, vor allem, das muss man ja mal überlegen, 2, 3, 4 Jahren ist der Preis da angestiegen um 20, 25 Euro teilweise. Und die Heizungen, die da vielleicht jetzt noch eingebaut wurden, also wer auch immer darauf gesetzt hat und gesagt hat, hey, die Preise fallen ja wieder jetzt im Moment mit den Krisen, ist es mal so eine hohe Entwicklung, der schaut, glaube ich, gerade in die Röhre.
Ja, ich sag mal, diese Belastung, kann man ja deutlich so sagen, die trifft einerseits alle, die Auto fahren ohne Elektro, und auf der anderen Seite natürlich alle, die noch mit den fossilen Brennstoffen arbeiten müssen, gegebenenfalls. Wenn man Mieter ist, hat man ja nicht die Wahl, außer ausziehen. Aber wer macht das in Ballungsräumen freiwillig, wenn die Wohnung schön ist und es passt? Von daher ist das ja schon eine starke Belastung. Und da hilft auch nicht, dass jetzt in diesem Jahr dann, glaube ich, die Kilometergeld, Wohnung, Arbeitsstätte für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und alle dann auf 38 Cent ja erhöht worden ist und so. Das gleicht das ja bei weitem irgendwo nicht aus, wenn man das von vorher dann annimmt. Ja, was soll man sagen? Aber letztendlich diese Energie-Rohstoffpreise, das ist ja nicht nur im eigenen Tank zu sehen, also oder bei der eigenen Gastherme, sondern dadurch wird ja alles teurer. Jeder muss diese Summen weitergeben. Mich wundert manchmal, wie der Warenkorb im Moment zusammengestellt ist, dass die Inflation noch da ist, wo sie jetzt gerade ist. Aber ja, da gibt es ja Zahlen jetzt, selbst wenn der Haus- und Gebäudetechnikmarkt wächst, so ist die Annahme um 2,5% auf, ja, ich sag mal, rund 80 Milliarden Euro. Aber das ist ja kein Wachstum, das wirklich wegen mehr Tätigkeit, sondern einfach wegen erhöhter Preise entstanden ist.
Ja, ganz genau. Also da ist man auch sehr, sehr vorsichtig, was die Prognosen angeht. Da ist es aufgrund der steigenden oder auch hohen Materialpreise, Rohstoffpreise, Energiepreise einfach so, dass da nicht so viel bei rumkommt, wie man sich natürlich wünschen würde. Und da kommt nicht viel Neues. Also das sind viel die erhöhten Preise, wie du sagst. Zusätzlich dazu natürlich immer noch der schwache Neubau. Da leidet dann vor allem natürlich auch die Sanitärbranche drunter. So ein bisschen was kommt von Seiten der Heizung, Wärmepumpen natürlich, Heizungssanierung kommt einiges. Aber auch da, glaube ich, ist die Prognose Stand jetzt höher, als es dann tatsächlich sein wird. Wir haben ja die ersten Zahlen irgendwo mal gesehen. Ich bin mal gespannt, was so Biomasseheizung dieses Jahr ja, wie es da aussehen wird, wie da der Markt ist, da hört man ja auch mal gute Geschichten, mal schlechte Geschichten. Also da sieht es ja in der Industrie auch nicht allzu gut aus. Ich glaube einfach, um dem Ganzen auch noch mehr entgegenzuwirken und auch, weil wir über die Preise, die Rohstoffpreise gesprochen haben von Öl, von Gas, ist wieder so ein bisschen ein Thema aufgegriffen aus der letzten Woche. Ich vermute, dass so Innovation, sage ich mal, auch wenn es immer so ein Buzzword im Marketing ist, so PVT-Heizungen bzw. PVT-Elemente und Infrarotheizung, dass das viel, 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 viel stärker kommen wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, da ist wirklich ein ganz, ganz großer Markt und ein sehr, sehr großer Need auf jeden Fall. Und ich glaube, dass sich die Branche dahingehend noch mal weiter orientieren wird, weg von, okay, ich mache nur eine neue Wärmepumpe und sorge mal für gut gedämmtes Dach, hin zu diesem gesamten Konzept, was ja jetzt irgendwo bei vielen auch schon geplant ist. Aber ich glaube, dass PVT, solche Sachen viel, viel mehr kommen werden noch.
Ja, wir haben es letzte Woche gehört. Allerdings haben wir ja auch gehört, dass dort der Markt noch sehr überschaubar ist, also auch der Wettbewerb. Da fehlt, glaube ich, auch die Lobbyarbeit so ein bisschen, dass man sagen kann, hier, das ist eine absolute Alternative. Infrarotheizung, wir haben da schon immer mal wieder drüber gesprochen, welche Chancen sind. Letztendlich ist es ja da eine Stromdirektheizung. Dass da Möglichkeiten sind im Wohngebäude, aber auch gerade im Büro oder anderen Gebäuden. Da gibt es ja entsprechende Lösungen mit entsprechenden Berechnungen auch von der Effizienz her und gerade bei den Energiepreisen, über die wir jetzt ausführlich eben gesprochen haben. Man wirklich mit Photovoltaik und Solarthermie, wenn man so will, arbeiten kann, da wäre nochmal ein Punkt. Aber ich sag mal, und das meine ich jetzt absolut mit größtem Verständnis. Man hat jetzt in die Wärmepumpentechnik investiert, sagt, das ist die Zukunftstechnik, sagen wir ja auch in gewisser Weise. Aber ich sag mal, die Hersteller, die haben jetzt alles zu tun, erstmal ihre Anlagen jetzt für diese Sachen, die neuen Fabriken abzubezahlen. Die haben jetzt, glaube ich, kein Interesse daran, dass da jetzt neue Techniken kommen, die, ich sag mal, eventuell so ein bisschen auch in das Feld der Wärmepumpen wieder reingehen. Also von daher ist die Technik sicher da, aber da sieht man doch, dass da gewisse Interessen da sein müssten, um das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in die politische Welt gehen würden, nach Berlin und fragen, erklär mir mal PVT, ich will nicht sagen, haben die vielleicht noch nie gehört, aber es könnte so sein. Ne? Wir wissen, wie lange es gedauert hat, ich sag mal, das Thema Wärmepumpen bis durch alle Regierungsbezirke spruchreif zu machen. Aber gut, wir schauen ja immer ein bisschen nach vorne, Zukunftsmusik, deshalb werden wir das Thema sicher weiter beobachten, finde ich nämlich sehr spannend. Wir haben ja auch Chancen, jetzt auf den Messen im Herbst wieder da unterwegs zu sein, auf Veranstaltungen, da mal ein bisschen vorsichtig nachzufragen, aber du bist absolut richtig, wenn du sagst, da müssen wir auch mal hinschauen. Ne?
Das ist so und da gibt es eben so viel. Klar, viele Sachen sind nicht so bekannt. Das ist, glaube ich, bei PVT, bei NV-Rotheizung einfach so. Deshalb ist eben die Frage, wie viel Arbeit, wie viel Lobbyarbeit eventuell da reingesteckt wird, wie viel die Industrie da reinsteckt, um das Ganze bekannt zu machen, wie viele dann auf den Zug, sag ich mal, auch aufspringen, um das Ganze noch weiter in den Markt zu bringen. Ich finde es ganz spannend, ein bisschen anderes Feld, aber das ist ja eigentlich die Branche. Im Bereich der Sanitärbranche gibt es ja auch etwas, was leider viel zu wenig Aufmerksamkeit hat, was auch immer mehr kommt, glaube ich. Aber aufgrund, muss man da auch sagen, von fehlenden Vorgaben und fehlenden Gesetzen leider viel zu wenig. Und ich spiele damit so ein bisschen auf Grauwasseranlagen an. Sieht man ja jetzt immer mehr, wir haben uns eben darüber unterhalten, der Rhein hat hier bei uns einen Tiefstand, ich weiß nicht, ob es schon historisch ist.
Also wir sind ja jetzt in der letzten Woche, muss man jetzt mal deutlich sagen, aber so am Samstag sind beispielsweise in Köln die Kölner Lichter gewesen dann, wenn ihr es jetzt am Montag hört. Und da durften dann viele der Schiffe, die normalerweise immer so ein Korso machen im Vorfeld der Kölner Lichter, also des Feuerwerks, wenn man so will, dass die dann gar nicht mehr fahren durften. Also auch traurig für die, die da ihre Plätze gebucht hatten. Und da kann man nur sehen, also historischer Tiefstand. Und das ja nicht zum ersten Mal, sondern das setzt sich jetzt in den Jahren fort. Und du sprichst ja auch so ein bisschen an, das Thema, also Entschuldigung, da kann ich wieder aus meiner Historie sprechen, Grauwasser, Brauchwasser, hatten wir immer wieder, ne? Also Brauchwasser, was aus dem Waschtisch zum Händewaschen genutzt wird, auch nochmal in der Toilettenspülung verwenden und solche Dinge. Da gibt's die also da ist alles vorhanden, sage ich mal. Die Sanitärtechnik hat da nicht geschlafen, aber es hat nie irgendwie den Durchbruch geschafft. Dann gab es auch Hygienegeschichten, ob man das Wasser für die Waschmaschine nutzen darf und solche Sachen. Und wenn man bedenkt, und da sehen wir wieder Europa, ne, jeder macht doch wieder seins, so ungefähr, dass in Spanien lange schon das Thema Grauwasser und diese Sachen im Gesetz verankert sind. Ne?
Ja, definitiv, da schaut man drauf. Ich meine, da ist die Wasserknappheit auch nochmal deutlich höher als bei uns und das hat eine deutlich längere Geschichte. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, was bei uns auch immer mehr kommt. Wasserknappheit ist einfach ein Thema. Ich kann dir nicht sagen, wann es das letzte Mal hier bei uns richtig, richtig geregnet hat. Also ist, glaube ich, über einen Monat her. Die Schiffe, die nicht fahren können, haben wir jetzt auch bei der Rheinkirmes in Düsseldorf gesehen in den letzten 2 Wochen. Da wurden auch die Schiffe aus der Altstadt abgesagt, weil einfach gesagt wird, okay, hey, der Rhein ist einfach zu niedrig. Ich glaube, die meisten Schiffe fahren auch nur noch mit 30-40% Belastung, weil es einfach
Beladung.
Nicht...
Beladung,
genau.
Es belastet aber die deutsche Wirtschaft auch, dass das verteuert auch wieder den Transport, ne?
Ja, ganz genau. Und da muss man einfach drauf schauen. Ich glaube, das Problem ist eben bei den Grauwasseranlagen, es ist ja quasi nicht umzusetzen in der Sanierung. Da sind die Arbeiten eben wirklich so exorbitant hoch, dass es sich da nicht lohnt. Aber im Neubau, gerade in ja, Hotels oder großen Sportanlagen oder so, müsste es ja eigentlich, so verlangt es zumindest Andreas Pichler, der Geschäftsführer der Deus GmbH, müsste es da Vorgaben geben, gesetzliche Vorgaben geben, dass Grauwasseranlagen da eingesetzt werden, um eben zum Beispiel Toilettenspülung, Bewässerung von den Anlagen oder dann die Waschmaschine damit zu nutzen. Die Möglichkeiten sind ja da, du hast es gesagt, aber es wird leider viel zu wenig benutzt und es wird für so vieles dann immer noch sehr, sehr gutes Trinkwasser benutzt, muss man ja immer noch sagen. Das Trinkwasser in Deutschland muss ja einen so hohen Anforderungskatalog erfüllen, dass man das dann wirklich einfach nur zum Runterspülen benutzt, ist eigentlich traurig.
Ja, nochmal an die Älteren unter euch, die uns zuhören, der eine oder andere, der sich, es gab ja sogar für Einfamilienhäuser mal Wasseraufbereitungsanlagen, das heißt, ich sag mal den Namen, bitte nicht böse sein in Schiltach, aber Pontos und Co. Super Ideen, die dann auch in Spanien, wo es ja, wie eben gesagt, auch einen ganz anderen Hintergrund schon hat und auch ganz anders in Neubauten eingebaut werden muss quasi. Aber diese Anlage war in der Lage, halt das Brauchwasser, so nächstes Mal Grauwasser, denkt man immer nur ans ganz schmutzige Wasser, dann so aufzubereiten, dass es wieder Badewasserqualität hat, also wo man zumindest drin baden konnte. Nicht Trinkwasserqualität, aber so sauber, dass man zumindest ohne Probleme Spülmaschine, Waschmaschine, diese Sachen, vielleicht sogar die Blumen draußen wieder hätte gießen können. Und war natürlich auch ein Kostenpunkt, gar keine Frage, ne? Apropos teures Bauen. Aber was nutzt es, genau wie jetzt bei den erneuerbaren Energien? Wenn Wasser endlich ist, dann muss man halt sehen, dass man vertretbare Zweit-Drittverwertung hinbekommt. Und wir werden das sicher die nächsten Jahre nicht weniger haben. Ne? Ich will jetzt gar nicht noch auf die Waldbrände in Frankreich oder Spanien eingehen, auch in anderen Ländern, wo man es nicht mitbekommt. Und da, wo sowas mal war, da sind die Gesetzgebungsverfahren schon viel weiter, sprich schon verankert, wie jetzt schon öfter erwähnt. Und vielleicht sollte man da mal nicht warten, bis der Notfall eintritt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern vielleicht vorab schon mal überlegen, wie man dieses Thema in Neubauten anfassen kann. Ne? Also eine Regentonne hat jeder, der vielleicht einen Garten hat. Wir wissen alle, wenn es 4 Wochen, wie du eben gesagt hast, nicht regnet, ist die auch in 3 Tagen eigentlich, wenn man Blumen oder einen Rasen oder was auch immer wässern möchte oder gießen möchte, dann vorbei. Aber es soll jetzt kein Appell sein. Wir wollen nur sagen, es gibt's, es muss vielleicht da wieder für gearbeitet werden und in der Politik muss man vielleicht auch mal für dieses Thema wach werden, wenn man das Thema erneuerbare Energien in irgendeiner Form jetzt mal abgearbeitet hat, um es mal nicht ganz sarkastisch, aber doch ein bisschen sarkastisch gemeint, abgearbeitet hat, wie eben gesagt.
Ja, da wäre auf jeden Fall nochmal ein Punkt, den man machen könnte, wenn man jetzt das ganze Gebäudemodernisierungsgesetz in trockenen Tüchern hat. Gucken wir mal so ein bisschen auf die nächsten Wochen. Ich bin jetzt wieder unterwegs. Ich schaue mir mal am Bodensee was an. Das ist ja, glaube ich, auch mal zu erwähnen. Freue ich mich drauf bei Vitra. Medical.
Vitrabad. Entschuldigung, weil da in der Ecke, glaube ich, irgendwo ist auch die Büromöbel Vitra, ne?
Ja, ganz genau, deshalb Vitrabad. Da haben sie eine Menge Dusch-WCs eingebaut in einem Medical Resort. Und da geht es um das Thema Longevity. Und da freue ich mich drauf. Ich bin mal sehr gespannt, was mir da erzählt wird, wie da der Plan war und warum da auf das Dusch-WC gesetzt wurde. Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Reportage, die ihr dann bei SRK-TV natürlich auch sehen könnt. Und dann, sind wir auch über den Sommer hinaus ein bisschen unterwegs für euch.
Ja, du vor allen Dingen, denn ich bin tatsächlich irgendwann jetzt mal etwas im Urlaub, aber du machst ja deine geladenen Gäste für den Podcast. Wir machen keine Pause in diesem Jahr. Wir schließen uns den ganz großen Podcastern an, die auch keine Pause mehr machen. Spaß beiseite. Nee, die Themen sind einfach so vielfältig und wir wollen aufgrund auch von Anfragen und Nachfragen natürlich auch viele Themen hier besprechen. Aber du hast nochmal gesagt, du willst also lange leben, also da holst du dir die Tipps ab, um dann 100 zu werden oder so.
Ja, ganz genau. Vielleicht ist das Duschwitz ja die Lösung dafür.
Ja, da müsste ich auch 100 werden, aber ist kein Thema. Okay, ihr seht, wir lassen uns die Laune nicht verderben durch die Dinge, die da immer wieder ins Trudeln kommen, könnte man sagen, oder wieder diskutiert werden. Das ist ja ein Dauersport geworden. Über andere politische Dinge unterhalten wir uns hier erst gar nicht mehr, um uns die Laune nicht zu verderben. Hab weiter einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nochmal nächste Woche Montag wieder. Dann bin ich im Urlaub. Und Cedric als Host wird dafür sorgen, dass es weitergeht.
Ganz genau, dann werde ich hier mit ein paar Gästen reden und quatschen, die dann ein bisschen was aus der Branche erzählen werden. Vielleicht nächste Woche mehr dazu, wer da dann kommen wird, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, schaltet auf jeden Fall ein. Euch eine gute Woche und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Henning Westerkamp.